NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist Marcel Güsken. Willkommen zu diesem Echo des Tages und das sind heute unsere wichtigsten Themen. Kopenhagen auf der Kippe. Angela Merkel wirbt für ein verbindliches Klimaabkommen. Was ist aus der Klimakanzlerin geworden? Dazu auch der Kommentar im Echo des Tages. Rüge für Deutschland. Der Menschenrechtsgerichtshof hat entschieden, dass Sicherungsverwahrung nicht nachträglich verhängt werden darf. Griechenland in der Schuldenkrise. Jetzt hat eine zweite Ratingagentur die Kreditwürdigkeit heruntergestuft. Airbus-Absturz in den Atlantik. Auch ein halbes Jahr nach dem Unglück sind die meisten Fragen offen und Wintereinbruch in Holland. Schneefälle führen zu Staus von über 600 Kilometern Länge. Scheitert Kopenhagen. Morgen geht die Klimakonferenz zu Ende und am Abend vorher wachsen die Zweifel, ob denn die UN-Staaten noch ein vorzeigbares Ergebnis zustande bringen. Die Zeichen dafür stehen nicht allzu gut. Die dänische Ratspräsidentschaft gab heute den Versuch auf, eine neue Verhandlungsgrundlage zu erarbeiten. Jetzt ruht die Hoffnung auf den Staats- und Regierungschefs, die am Nachmittag angereist sind. Unter ihnen auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Über den Stand der Dinge in Kopenhagen berichtet Detlef Repen.
Bundeskanzlerin Merkel hat sich alle Mühe gegeben, einen Misserfolg bei diesem Klimagipfel zu verhindern. Sie wurde mit Applaus empfangen und mit Applaus wieder verabschiedet, als sie ihre Rede mit einem Appell schloss.
Wir wissen, dass wir in der Vergangenheit viel dazu beigetragen haben, dass es zu diesem Klimawandel kommt. Aber wir wissen auch, wir alleine können ihn nicht mehr bekämpfen. Und so wie wir gezeigt haben, dass wir eine internationale Wirtschaftskrise in den Griff bekommen konnten, so ist hier die Aufgabe für uns alle zu zeigen, die Welt arbeitet zusammen.
Das kommt gut an bei den Delegationen aus Entwicklungsländern, die sich hier in den letzten Tagen an den Rand gedrängt fühlten, vor allem durch die dänische Gipfelpräsidentschaft. In der vergangenen Nacht waren Verhandlungen sogar abgebrochen worden und Dänemark sprach bereits von einem Scheitern. Aber dann kam US-Außenministerin Hillary Clinton, brachte zwar kein neues, besseres CO2-Reduktionsziel der USA mit, aber scheinbar eine Menge Geld. Die USA würden sich einem geplanten Klimahilfsfonds für Entwicklungsländer in Höhe von bis zu 100 Milliarden Dollar mit einem gerechten Anteil beteiligen, versprach sie zur Versöhnung. Und fügte als Druckmittel hinzu, wenn es keinen Vertrag gibt, der die US-Forderungen nach Beteiligung aller und Transparenz erfüllt, wird es keine finanziellen Zusagen für den Hilfsfonds geben, zumindest nicht von den USA. Bundeskanzlerin Merkel formulierte die Verbindung von Vertrag und Geldzusagen weniger als Druckmittel, sondern als Appell.
Wenn wir unsere Reduktionsverpflichtungen verbindlich machen, wenn wir verbindlich sagen, dass wir bei der Finanzierung unseren Beitrag leisten, dann sage ich, muss es uns auch gelingen, dass insbesondere die Schwellenländer Stück für Stück Verpflichtungen übernehmen und vor allen Dingen auch bereit sind, ihre Verpflichtungen in einen bindenden Rahmenrichtwerk einzufügen.
Trotz allem Applaus für die Bundeskanzlerin. Es ist noch ein hartes Stück Arbeit, an der sie sich durch persönliche Gespräche beteiligen will, um ein Scheitern dieser Klimaschutzkonferenz zu verhindern. In einem Abschlussdokument, das inzwischen niemand mehr Vertrag nennen mag, soll zum Beispiel das Ziel formuliert werden, dass sich die Erde um nicht mehr als 2 Grad erwärmt. Ghanas Vertreter William Bonsu machte am Vormittag noch einmal klar, ich glaube, wir haben es sehr deutlich gemacht, ein 2-Grad-Anstieg in der Durchschnittstemperatur bedeutet in großen Teilen Afrikas 3,5 Grad mehr. Das wäre eine Katastrophe für unsere Lebensräume und für die Menschen. Wir sagen, diese geplante Festlegung auf das 2-Grad-Ziel meint es nicht gut mit Afrika. Und das haben wir hier klar gesagt. Außer Bundeskanzlerin Merkel gilt hier auch Barack Obama als Hoffnungsträger. Sein Besuch ist für morgen angekündigt. Spätestens um Mitternacht mitteleuropäischer Zeit müsste er losfliegen. US-Außenministerin Clinton schränkte jedoch ein, der Präsident plant zu kommen, aber ich hoffe, es gibt auch etwas, für das sich sein Kommen lohnt. Was heißen könnte, wenn die Verhandlungen bis Mitternacht nicht vorankommen, bliebe er zu Hause. An einem Scheitern möchte der US-Präsident nicht beteiligt sein.
Aus Kopenhagen berichtete Detlef Repen. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hatte nur Stunden zuvor im Deutschen Bundestag ihre Position zum Klimaschutz erläutert. In ihrer Regierungserklärung warnte Merkel vor einem Scheitern der Konferenz. Aus Berlin Dietmar Riemann.
Bundeskanzlerin Merkel nutzte ihre Regierungserklärung für 2 Botschaften. Erstens für einen dringenden Appell an die Teilnehmerstaaten des Kopenhagener Klimagipfels, die Konferenz nicht scheitern zu lassen. und zweitens um die Rolle der Europäischen Union bei der Bewältigung der internationalen Wirtschafts- und Finanzkrise zu würdigen. Die Krise sei noch nicht vorbei, so die Kanzlerin, aber einige Banken verhielten sich schon wieder so, als sei nichts geschehen. Das könne nicht hingenommen werden. Mit Blick vor allem auf Griechenland, das am Rande eines Staatsbankrotts taumelt, warnte Merkel vor falschen Erwartungen bestimmter EU-Länder, die darauf spekulierten, irgendjemand aus der Gemeinschaft werde ihnen schon helfen.
Ich sage auch im Blick auf einzelne Länder mit sehr hohen Defiziten, jeder einzelne Mitgliedstaat ist verantwortlich für gesunde öffentliche Finanzen.
Mit unüberhörbarer Sorge wandte sich die Kanzlerin dann dem Klimagipfel zu. Merkel ist offensichtlich nicht sehr optimistisch, dass es noch zu einem Verhandlungsergebnis kommt, nämlich die Begrenzung des weltweiten Temperaturanstiegs auf 2 Grad.
Die Nachrichten, die uns erreichen, sind nicht gut. Es ist im Augenblick kein vernünftiger Verhandlungsprozess in Sicht. Zu dieser Stunde weiß ich nicht, ob das gelingt.
Dabei appellierte die Kanzlerin insbesondere an China und die Vereinigten Staaten, hier mehr zu tun.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ein Angebot der Vereinigten Staaten von Amerika zum Beispiel von -4% bezogen auf 1990 ist nicht an dieser Stelle ambitioniert genug.
Der SPD-Abgeordnete Kelber kritisierte insbesondere, dass Deutschland international an Glaubwürdigkeit in der Klimaschutzpolitik verloren habe.
Diese Glaubwürdigkeit und diese Bereitschaft waren traditionell die deutschen Stärken auf Klimaschutzkonferenzen. Diese Stärken sind noch da, aber sie sind durch Fehler in den letzten Wochen beschädigt worden. Allen voran durch Bundesminister Niebel, der sich ja selber zum Klimaschutzminister erklärt hat, das Gegenteil aber tut.
Kelber warf der Bundesregierung, vor allem aber Niebel, vor, Zahlungen Deutschlands für den Klimaschutz an arme Länder mit Entwicklungshilfegeldern verrechnen zu wollen. Das werde die SPD nicht mitmachen. Genau an diesem Punkt setzte auch Linksfraktionschef Gysi an.
Es kann eben auch nicht, wie Herr Niebel meint, um eine Zahlung gehen, wo man etwas, was schon mal versprochen wird, einfach umtütet. Der Norden muss den Süden dafür bezahlen, dass dieser weniger ausstößt. Dafür gewinnen wir hier im Norden Zeit.
Die Fraktionsvorsitzende der Grünen Künast griff die Kanzlerin frontal an. Denn, so Künast?
Ich glaube, vorne an Sie, Frau Bundeskanzlerin, haben die Bedeutung von Kopenhagen nicht wirklich und wahrhaftig verstanden. Kopenhagen ist als allererstes die wichtigste Klima- und internationale Gerechtigkeitskonferenz.
Und was Deutschland und die EU zu diesem Thema bisher beigetragen haben, sei den Herausforderungen nicht annähernd gerecht geworden.
Aus Berlin war das Dietmar Riemer. Die Klimakanzlerin ist Angela Merkel genannt worden, weil sie zumindest verbal den Klimaschutz zu einem ihrer wichtigsten Anliegen gemacht hat. Jetzt steht sie in Kopenhagen vor einer schwierigen Bewährungsprobe. Was bleibt von der Klimakanzlerin? Der Kommentar dazu im Echo des Tages von Georg Schwarte.
Schöne Bescherung, dieser Klimagipfel. Alle reden sie durcheinander, aber jetzt kommt ja die Klimakanzlerin und alles wird gut. Jedenfalls solange wir nicht genauer auf die Ökobilanz dieser prima Klimakanzlerin schauen. Die reist nämlich nicht einmal mit einem von allen Fraktionen getragenen gemeinsamen Auftrag des Bundestages nach Kopenhagen. Nicht mal das hat die Klimakanzlerin geschafft. Beileids- und Unmutsbekundungen bitte an die Adresse jenes sich in erster Linie selbst und zwar zum Problem entwickelnden Entwicklungshilfeministers Niebel. Der brachte das Kunststück fertig, die Millionen, die Deutschland zwar für die Armutsbekämpfung in den Entwicklungsländern versprochen, aber noch nicht mal geliefert hat, kurzerhand umzuwidmen in klimaschutzrelevante Hilfen für die armen Länder dieser Welt. So sehen Klimamaulhelden aus. Arme Klimakanzlerin möchte man Merkel angesichts von so viel sie umgebender Kleinmütigkeit trösten, dass sich nebenbei auch noch das Image ihrer Bundesregierung wie das des Heldentenors der Verteidigung zu Guttenberg im Klimawandel befindet, macht die Klimakanzlerin noch trostbedürftiger. Aber unser Öko-Engel Merkel hat Trost nicht verdient. Denn die Klimakanzlerin, Überraschung, Überraschung, sie ist gar keine. Dass sie in Grönland rote Anoraks tragend vor Gletschern Wählerherzen schmelzen lässt, geschenkt. Dass sie, die Öko-Beseelte, bei jeder, durchweg jeder sich auf EU-Ebene bietenden Gelegenheit deutsche Eigeninteressen vor Klimaschutz stellt, nicht geschenkt, sondern schändlich. Verbindliche energieeffiziente Gebäudesanierung für den Altbestand auf EU-Ebene, Merkel bremst. Verbindliche CO2-Limits für die Industrie, aber bitte nicht für die deutsche Stahl- und Zementbranche. Verbindlich niedrige CO2-Werte für Neuwagen EU-weit, aber doch bitte nicht für deutsche Großkarossen aus dem Hause Daimler und Co. Das, wie die Taz heute berichtet, das Kanzleramt der Klimakanzlerin statt Ökostrom den billigsten, aber umweltschädlichsten Anbieter wählt, um Merkels Schreibtisch beleuchten zu lassen. Nur die Spitze der Eisberge, die ja ohnehin schmelzen. Ungerecht, finden Sie? Andere müssten doch schließlich auch mal was tun. Die Amis, die Yes, we can brüllen, aber ohne Klimaanlage sofort zu kollabieren glauben. Die Chinesen, die mit Billigexporten viel Kohle verdienen und noch mehr Kohle verbrennen. Auf Bali, der letzten Klimakonferenz, da stand, als nichts mehr zu gehen schien, der Klimaschutzbeauftragte aus Papua-Neuguinea am Mikrofon und bewegte damals Herz und Verstand aller Delegierten, als er den noch im Dunkel der Buschjahre steckenden USA zurief, es gebe ein Sprichwort, wer nicht führen will, der sollte zur Seite treten. Dass Angela Merkel die Welt im Alleingang rettet, glauben sie selbst im Konrad-Adenauer-Haus nicht, aber ein bisschen führen, wo andere blind durch die Welt stolpern, das wäre ja schon was. Die Kanzlerin des Gepflegten sowohl als auch hat sich heute im Bundestag ja festgelegt, sie werde alles versuchen, dass es gelingt, ein verbindliches Abkommen zu erreichen. Alles. Hoffentlich weiß Merkel, was sie da heute versprochen hat. Wir jedenfalls sollten die Dame diesmal beim Wort nehmen. Ansonsten nämlich darf die Klimakanzlerin getrost und ein für alle Mal zur Seite treten. Mit besten Grüßen aus Papua-Neuguinea.
Georg Schwarte kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Ein notorischer Gewaltverbrecher kommt frei. Und dazu gibt's noch ein Schmerzensgeld von 50.000 Euro. Das ist, etwas verkürzt ausgedrückt, der Kern eines Gerichtsurteils heute aus Straßburg. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte sich mit dem Fall des Schwerverbrechers befasst und entschieden, dass eine Sicherungsverwahrung, die in Deutschland nachträglich gegen den Mann verhängt worden war, nicht rechtens ist. Aus Straßburg, Martin Durm.
Für den Mann, der jetzt schon seit 18 Jahren ununterbrochen in einem hessischen Gefängnis sitzt, ist das Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte ein Sieg über die deutsche Justiz. Ginge es nur nach ihr, könnte er notfalls bis zu seinem Lebensende im Gefängnis bleiben. Die Straßburger Richter sehen aber im deutschen Umgang mit der sogenannten Sicherungsverwahrung einen Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Deutschland muss nun einem notorischen Schwerverbrecher 50.000 Euro Entschädigung zahlen und der Anwalt fordert die sofortige Freilassung. Der heute 52-Jährige ist ein wegen mehrerer Mordversuche und bewaffneter Raubüberfälle verurteilter Krimineller. Zuletzt hat ihn die deutsche Justiz 1986 wegen versuchten Raubmordes zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt, danach für 10 Jahre in Sicherungsverwahrung genommen, die dann aber durch eine Gesetzesänderung auf unbegrenzte Zeit ausgedehnt wurde. Genau das, diese rückwirkende Qualität einer Gesetzesänderung, ließen die Straßburger Richter der deutschen Justiz nicht durchgehen. Das Straßburger Urteil steht im krassen Widerspruch zur Auffassung des Bundesverfassungsgerichts. Das hatte schon vor 4 Jahren eine Klage des Schwerverbrechers zurückgewiesen und es für rechtmäßig erklärt, dass eine unbegrenzte Sicherungsverwahrung auch noch nachträglich angeordnet werden kann. Die Karlsruher Richter beriefen sich dabei auf umfangreiche Gutachten, in denen wurde bestätigt, dass der Kläger nach wie vor ein hochgefährlicher Krimineller sei. Gefängnis und Strafe hätten ihn nicht verändert. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist aber trotzdem der Ansicht, dass die deutsche Justiz die Gefährlichkeit des Mannes im Fall seiner Freilassung nicht ausreichend begründet habe. Überhaupt wirkt dieses Straßburger Urteil wie eine generelle Kritik am deutschen Prinzip der unbegrenzten Sicherungsverwahrung. Was nach deutscher Rechtsauffassung dem präventiven Schutz der Gesellschaft dient, bezeichnen die europäischen Richter als die härteste Maßnahme, die man anwenden könne. Und sie bemängeln, dass Deutschland derzeit keine ausreichende psychologische Betreuung für solche Häftlinge biete. Die entscheidende Frage wird nun aber sein, wie die deutsche Justiz mit dem Straßburger Urteil umgehen wird. Innerhalb von 3 Monaten kann Deutschland die große Kammer des Menschenrechtsgerichtes anrufen. Es geht dabei nämlich nicht nur um 50.000 Euro Entschädigung für einen Schwerstkriminellen, es geht auch um 70 ähnliche Fälle und um die Frage, inwieweit europäische Rechtsprechung die nationale aufheben kann.
Griechenland in Aufruhr. Lehrer, Ärzte, Journalisten und städtische Arbeiter legten heute die Arbeit nieder. Tausende waren auf den Straßen, um gegen das Sparprogramm zu demonstrieren, mit dem die Regierung das Land vor dem Schuldenkollaps retten will. Dieses Sparprogramm wird allerdings im Ausland mit einiger Skepsis erwartet. Zu wenig, nicht hart genug, glauben Finanzexperten. Immerhin hat eine zweite Ratingagentur heute die Kreditwürdigkeit Griechenlands heruntergestuft. Über die Folgen auch für die deutsche Börse berichtet aus Frankfurt Alexander Schmidt.
Die beiden führenden Ratingagenturen Fitch und Standard & Poor's geben Griechenland keine guten Noten mehr. Sie begründen das damit, dass die angekündigten Sparprogramme der Regierung nicht ausreichen würden, das hohe Defizit im Haushalt abzubauen. Immerhin 300 Milliarden Euro. Und an der Umsetzung zweifeln die Agenturen und warnen die Regierung in Athen bereits vor einer weiteren Senkung der Kreditwürdigkeit. David Millecker, Chefvolkswirt von Union Investment.
Ganz praktisch heißt das, wenn Sie einen Sparhaushalt auflegen, heißt Mehrwertsteuer erhöhen, Renten kürzen, also lauter Maßnahmen durchführen, die für sozialen Sprengstoff sorgen. Das andere ist, dass wir höhere Zinsen zahlen müssen für Konsumentenkredite, dass wir höhere Zinsen zahlen müssen für Unternehmenskredite. Also insgesamt eine sehr, sehr unangenehme Gemengelage, durch die man einfach durch muss.
Die Regierung hat das zur Kenntnis genommen, betont aber, sie habe eine eigene Strategie, mit den Finanzproblemen umzugehen. Daran zweifeln aber viele Finanzmarktprofis, denn das Land hat rund ein Jahrzehnt die Europäische Union mit manipulierten Zahlen belogen. Konkret bedeutet die negative Einschätzung der Ratingagenturen, dass Griechenland jetzt mehr Geld für seine Kredite bezahlen muss. Die Anleger verlangen höhere Risikoaufschläge. Zu spüren ist das schon bei den Staatsanleihen. Außerdem muss die Regierung ihre Schulden gegen einen Ausfall absichern, also für den Fall, dass sie die Schulden nicht mehr bedienen kann, und das wird immer teurer. Die Anleger am Aktienmarkt haben sich die Laune aber noch nicht verderben lassen. Der DAX kletterte gestern auf ein Jahreshoch. Robert Halver von der Baader Bank.
Die Aktienmärkte haben gemerkt, dass man jetzt nach einem Jahr nach der Lehman-Pleite keinen großen Vertrauensschaden mehr zulassen wird. Man weiß ganz genau, egal was jetzt kommt, es wird auf jeden Fall gestützt. Es gibt kein neues großes Problem, das man nicht lösen würde.
Das betrifft vor allem den Euro. Union Investment Chefvolkswirt David Millecker.
Der Euro wird natürlich in so einer Situation tendenziell geschwächt an den Währungsmärkten.
Bis zum Mittag hat er 2 Cent eingebüßt auf einen $1.43,50. Das hat auch Robert Halver überrascht.
Für den Euro ist es im Augenblick sehr schwer. Wer hätte gedacht, dass der Dollar dieses Jahr nochmal richtig Gas gibt?
Sorgen, die beinahe Pleite Griechenlands könne den Euro insgesamt in die Krise stürzen, haben die Finanzmarktprofis keine. Denn sie wissen, dass die EU das mit allen Mitteln verhindern würde. Sorgen bereitet einigen aber die anhaltende Diskussion über die Zahlungsfähigkeit anderer EU-Mitglieder, wie etwa Spanien, Portugal oder Irland.
Eigentlich sollte Guantanamo, das umstrittene Gefangenenlager der Amerikaner auf Kuba, bis zum Jahreswechsel geschlossen werden. Doch dieses Versprechen konnte Präsident Obama nicht einlösen. Jetzt immerhin zeichnet sich wenigstens am Horizont eine Lösung ab, nachdem nämlich die amerikanische Regierung beschlossen hat, ein riesiges Gefängnis in Illinois zu kaufen und die Gefangenen dorthin zu verlegen. Aus Washington, Anna Engelke.
Die Obama-Regierung hofft, das umstrittene Gefangenenlager in Guantanamo bis zum Sommer oder im frühen Herbst endgültig schließen zu können. Die geplante Verlegung von bis zu 100 Terrorverdächtigen in ein Hochsicherheitsgefängnis im US-Bundesstaat Illinois beseitige eine große Hürde, sagte der amerikanische Justizminister Eric Holder der Nachrichtenagentur Reuters. US-Präsident Obama hatte bereits vor einigen Wochen eingeräumt, dass er sein ursprüngliches Ziel, nämlich Guantanamo bis Ende Januar zu schließen, nicht einhalten könne. Derzeit sind noch etwa 210 Männer in dem Gefängnis auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Kuba inhaftiert. Die große Mehrheit von ihnen seit über 8 Jahren ohne Anklage und Verurteilung. Anfang dieser Woche entschied Obama, dass seine Regierung ein Hochsicherheitsgefängnis in einem kleinen Ort 2,5 Stunden westlich von Chicago kaufen werde, um dort bis zu 100 Gefangene unterzubringen. Einige von ihnen sollen dort vor ein Militärtribunal gestellt werden. Andere werden wahrscheinlich weiterhin ohne Verurteilung bis auf unbestimmte Zeit weggesperrt, weil die US-Regierung sie für zu gefährlich hält, um sie auf freien Fuß zu lassen. Die Republikaner haben Obamas Entscheidung, Guantanamo-Häftlinge auf das US-Festland zu verlegen, heftig kritisiert. Das sei ein potenzielles Sicherheitsrisiko, weil es die Gefahr für Terroranschläge in den USA erhöhe.
Vor etwa einem halben Jahr stürzte ein Airbus der Air France auf dem Nachtflug von Rio nach Paris in den Atlantik. Alle 228 Insassen kamen dabei ums Leben. Und obwohl seitdem die Behörden viel Mühe, Zeit und Geld auf die Untersuchung des Unglücks verwendet haben, ist immer noch unklar, warum die Maschine ins Meer stürzte. Die französischen Ermittler haben heute einen Zwischenbericht vorgelegt. Über die Einzelheiten berichtet aus Paris Johannes Duchow.
Die Ermittlungen sind ein schwieriges Puzzlespiel. Das haben die Experten der französischen Untersuchungsbehörde BEA auch heute wieder deutlich gemacht. Alle Teile des Airbus A330, die im Sommer im Atlantik gefunden worden sind, wurden in einer großen Halle in Toulouse so zusammengelegt, wie sie im Flugzeug eingebaut waren. Durch die Fundstücke weiß man beispielsweise, dass das Flugzeug als Ganzes auf dem Wasser aufgeschlagen ist. Doch warum die Maschine mit 228 Passagieren und Besatzungsmitgliedern in den Atlantik stürzte, um das zu beantworten, bräuchte man die Flugschreiber, nach denen jetzt im Februar noch einmal gesucht werden soll. BEA-Chef Jean-Paul Troadec gibt sich ratlos.
Es gibt keine Zeugen, keine Radaraufzeichnung. Wir tun uns sehr schwer, uns vorzustellen, was in den 4 oder 5 Minuten passiert ist, die zwischen einem ungestörten Flug und dem Aufprall im Wasser liegen. Nach heutigem Stand bleibt das Unglück unerklärbar.
Professor Gerhard Hüttig, Luftfahrtexperte an der TU Berlin, berät die Anwälte der deutschen Angehörigen. Er war nach Paris geflogen, um sich selbst ein Bild der Ermittlungen zu machen.
Es wäre untertrieben zu sagen, wir sind enttäuscht. Das war also wirklich von den Ergebnissen, die uns hier heute mitgeteilt wurden, muss sagen, skandalös.
Wie andere Experten und Piloten auch, beklagt Hüttig, dass im Untersuchungsbericht nur die Geschwindigkeitsmesser des Flugzeugs im Mittelpunkt stehen. Die waren beim Flug im Sommer vereist und lieferten keine Werte mehr an Piloten und Computersysteme. Weil Flugzeuge heute höher fliegen als noch vor 20 Jahren, empfehlen die französischen Ermittler jetzt, die Anforderungen an die Sonden international neu festzulegen. Für Luftfahrtexperte Hüttig fast schon eine Nebensache.
Alle anderen Aspekte, die im Vorfeld bekannt sind, nämlich Trainingsaspekte, Safety-Management-System, Prozesse innerhalb der Airline, innerhalb Airbus, die ganze Avionik und Technik von Airbus, wird überhaupt nicht angesprochen.
Alles Punkte, für die die Air France-Piloten in den letzten Monaten mehrfach fast gestreikt hätten. Am Ende zwangen sie die Fluggesellschaft, eine gemeinsame Sicherheitskommission einzusetzen, die jetzt Fastunfälle untersucht und genau darauf achtet, dass die Schulungen der Piloten an solche Sicherheitsprobleme angepasst werden. Für Hüttig gibt es nur eine Erklärung, dass nicht auch die französischen Ermittler so etwas empfehlen.
Also ich sehe da schon, dass sich die BEA hier in massivster Weise vor die industriellen Interessen von Air France und Airbus in Frankreich stellt.
BEA-Chef Troadec hat diesen Vorwurf heute scharf zurückgewiesen. Doch auch französische Piloten hatten die BEA massiv kritisiert, weil sie der Aufsicht des Transportministeriums untersteht. Und das ist auch für Air France und Teile von Airbus zuständig. Am Ende, so die Pilotengewerkschaften zum Versagen der Warnsysteme in Sachen Geschwindigkeitsmesser, am Ende hat niemand mehr den anderen kontrolliert.
Über 40.000 Beamte arbeiten für die EU in Brüssel und anderswo. Dass sie wenig tun und dafür viel bekommen, gehört zu den vielen Vorurteilen, gegen die die Beamten zu kämpfen haben. Nach eigener Auffassung jedenfalls verdienen sie zu wenig. 3,7% mehr fordern die Beamten des Ministerrates und etliche von ihnen sind dafür heute auch in den Streik getreten. Aus Brüssel Katrin Brandt.
Günther Lorenz ist sich sehr wohl bewusst, dass dieser Streik keiner ist, dem die Herzen der europäischen Bevölkerung zufliegen.
Ich glaube nicht, dass es viel Sympathie gibt. Ein bisschen Verständnis gibt es. Also je mehr man erklärt, umso mehr Verständnis gibt es dafür.
Und dann erklärt Lorenz, im Hauptberuf Übersetzer und zudem Generalsekretär der Gewerkschaft Union Syndicale, warum heute die Mehrheit der rund 3.500 Beamten im Ministerrat der EU ihre Arbeit niedergelegt hat, weil sie die 3,7% mehr Gehalt bekommen will, die ihr ihrer Meinung nach zustehen. Was die rund 40.000 Beamten der Europäischen Union auf ihrem Konto haben, richtet sich nach den Beamtengehältern in 8 Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland. Hinzugerechnet wird ein Kaufkraftindex für Belgien. So wurde es vor einigen Jahren von den Regierungen beschlossen. Bezogen auf das Jahr 2008 käme nach dieser Rechnung ein Plus von 3,7% heraus. Weil aber seit dem Stichtag eine Wirtschaftskrise die EU erschüttert hat, wird nun spitzer als sonst gerechnet. Eine Mehrheit der EU-Staaten lehnt die Erhöhung glatt ab, weil sie zu Hause nicht erklären kann, sagt Gewerkschafter Lorenz.
Einige Mitgliedstaaten sind sehr restriktiv vorgegangen gegenüber ihren Beamten. Vor allem in den mittel- und osteuropäischen Ländern wurden Gelder zum Teil um bis zu 20% gekürzt. Und solche Delegationen wollen natürlich nicht hier für 3,7% Gehaltsanpassung nach oben stimmen.
Aber auch große Länder wie Deutschland wollen nicht dafür stimmen. Schließlich sind auch hierzulande die jüngsten Tarifrunden geringer ausgefallen. Trotz wochenlanger Verhandlungen bewegt sich im Moment nichts, was Kommissionspräsident José Manuel Barroso nicht verstehen kann. Er stellt sich vor seine Beamten und mahnte vorige Woche die Regierungen: Wir haben uns daran zu halten, dass die Gesetze auch umgesetzt werden müssen. Niemand kann die Idee unterstützen, dass wir in der EU gegen das Gesetz verstoßen.
Against the law in the European Union. Was die Diskussion zusätzlich erschwert, ist die Tatsache, dass EU-Beamte im Gegensatz zu ihren Kollegen in den allermeisten Mitgliedstaaten sehr gut verdienen. Die Grundgehälter liegen zwischen rund 2.500 und rund 17.000 Euro für Spitzenbeamte. Vor Weihnachten, so vermuten die streikenden Gewerkschaften, wird sich wohl nichts mehr bewegen. Und dann wird es höchste Zeit. Schaffen es Kommission und Mitgliedstaaten nicht, sich zu einigen, könnte das Ganze vorm Europäischen Gerichtshof landen.
Erhebliche Mängel. Wer diese Diagnose auf dem TÜV-Bericht seines Autos sieht, weiß sofort, es wird teuer. Und offenbar steht dieses Urteil immer häufiger auf den Formblättern. Denn bei der Auswertung der Hauptuntersuchungen kommt der TÜV zu dem Ergebnis, der Zustand der Autos auf deutschen Straßen wird schlechter. Marie Asmussen über den TÜV-Report 2010.
Die Deutschen behandeln ihr angeblich liebstes Kind immer schlechter. Im zurückliegenden Jahr hat fast ein Fünftel der Autos die TÜV-Prüfung im ersten Anlauf nicht bestanden, wegen grober Mängel. Damit stieg die Durchfallerquote gegenüber dem Vorjahr um einen Prozentpunkt. Klaus Brüggemann aus dem Präsidium des TÜV-Verbandes nennt die häufigsten Probleme.
Die Standardmängel sind Mängel an der Beleuchtungsanlage, aber eben vor allem auch an Achsen und Fahrwerk, Mängel an der Bremsanlage, auch Mängel an der Lenkung. Darüber hinaus spielen aber auch zum Beispiel Korrosionsphänomene wieder eine Rolle.
Das heißt gefährlicher Rost, der an tragenden Teilen vor allem älterer Fahrzeuge nagt. Mit Beleuchtungsmängeln fielen übrigens auch schon erstaunlich viele dreijährige Wagen beim TÜV auf bzw. durch. Für Klaus Brüggemann zeigen die Untersuchungsergebnisse einen klaren Zusammenhang zwischen Mängelquote und Wirtschaftslage.
Im letzten Jahr war es zum Beispiel so, dass in dem Erfassungszeitraum des Autoreports der Benzinpreis sehr stark nach oben geschnellt war. Und wir konnten gleichzeitig einen Anstieg der Mängelquote sehen. In diesem Jahr haben wir einen Zeitraum, in dem die Wirtschaftskrise viele Ängste ausgelöst hat. Und das scheint also dazu zu führen, dass Autofahrer dann weniger Geld für Wartung und Pflege ausgeben.
Und möglicherweise gehen sie auch cooler um mit ihrem fahrbaren Untersatz. War das Durchfallen bei der Hauptuntersuchung früher doch etwas peinlich, so fährt heute mancher im Wissen um die Unvollkommenheit seines Wagens direkt zum TÜV und von da erst in die Werkstatt, wo er dann nur das reparieren lässt, was unbedingt sein muss. Klaus Brüggemann vom TÜV-Verband plädiert für eine regelmäßige Wartung, damit auf den Straßen technisch möglichst einwandfreie Autos unterwegs sind. Die Abwrackprämie und die dadurch sprunghaft gestiegene Zahl der Neuwagen kommt dem TÜV-Mann sehr gelegen.
Das dient ja der Verkehrssicherheit. Wir haben keine Angst vor Arbeitsmangel und wir plädieren schon seit Jahren dafür, dass wir uns also doch sehr stark für die Sicherheit auf den deutschen Straßen einsetzen. Und wenn jetzt eine Maßnahme durchgeführt wird, die das unterstützt, kann man das ja nur begrüßen.
Sieger des aktuellen TÜV-Reports ist übrigens der Porsche 911 mit den wenigsten Beanstandungen. Auf Platz 2 folgt der Mazda 2 und der Volkswagen Golf Plus teilt sich mit einem weiteren Mazda und einem Ford-Modell den dritten Platz. Champion bei den Oldies, also bei den 8- bis 11-jährigen Fahrzeugen, wurde ein Toyota. In der Spitzengruppe dominieren damit vor allem deutsche und japanische Hersteller.
Der Winter ist nun wirklich angekommen in Nord- und auch in Westeuropa. Ganz unterschiedliche und auch weit voneinander entfernt gelegene Städte und Orte meldeten heute Schnee und Schneechaos. In Schweden, in Frankreich und in Deutschland, zum Beispiel in Flensburg. Richtig schlimm traf es auch die Niederlande. Über die Schneefolgen dort berichtet Jürgen Kleikamp.
671 Kilometer Stau in der Raschauer am Morgen in einem Land mit gerade mal 16 Millionen Einwohnern. Schulen geschlossen, deutlich reduzierter Zugverkehr. Der Schnee hat die Niederlande sehr fest im Griff. Im ganzen Land, vor allem aber in Friesland, sind Hunderte von Streufahrzeugen unterwegs. Aber auch sie konnten nicht verhindern, dass eine der wichtigsten Autobahnen zeitweilig gesperrt werden musste. Die Verbindung zwischen dem Regierungssitz Den Haag und der Hauptstadt Amsterdam. Besonderes Problem dabei: Winterreifen sind in den Niederlanden zwar nicht völlig unbekannt, werden aber nur äußerst selten aufgezogen. Schneefall so viel wie schon seit Jahren nicht mehr, resümierte ein Polizeisprecher am Abend. Am härtesten hat es Nordholland getroffen. Erkenntnisse eines Mannes aus der Nähe von Groningen mit Schaufel in der Hand und Schweißperlen auf der Stirn. Ich wollte rausgehen zur Arbeit, habe aber die Tür kaum aufbekommen, da hatte ich heute Morgen viel Arbeit. Aber auch in Mittelholland kamen reichlich Flocken runter. Allein in Utrecht wurden 37 cm Neuschnee gemessen. Dort ist der Zugverkehr weitgehend zum Erliegen gekommen. Aber die Holländer, regelrecht verrückt danach, auf Natureis Schlittschuh zu laufen, nutzen das Wetter auch zu ihren Gunsten.
Herrlich.
Herrlich, mein Lieblingswetter. Jetzt können wir endlich Schlittschuh laufen. In der Provinz Overijssel wurde darum der Betrieb von kleineren Fähren auch eingestellt, damit die Flüsse dort in aller Ruhe zufrieren können, um dann anschließend darauf auf den heißgeliebten Kufen Pirouetten drehen zu können und dann auch so ans andere Ufer zu kommen.
Soweit Jürgen Kleikamp über das Schneechaos in den Niederlanden und soweit auch für heute das Echo des Tages. Sie können sich diese Sendung auch als Podcast herunterladen im Internet unter den Adressen ndrinfo.de und wdr5.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Marcel Güsken.